Die folgende Sendung wird präsentiert vom Wiener Städtischen Versicherungsverein.
City Science Talk.
Ein herzliches Willkommen sagt Ihnen Elisabeth Nöstlinger. Wir in der westlichen Welt, sehr geehrte Damen und Herren, folgen im Großen und Ganzen einem humanistischen Menschenbild. Es ist geprägt vom Zeitalter der Aufklärung und geht davon aus, die optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten durch die Verbindung von Bildung und Tugend zu gewährleisten. Wissen soll den Menschen befähigen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und zur Entfaltung zu bringen. Seit der Renaissance hat sich dieses humanistische Menschenbild weiterentwickelt und blieb doch seinen Werten verbunden. Erasmus von Rotterdam und Wilhelm Friedrich von Humboldt sind prominente Vertreter dieser Geisteshaltung. Ebenso die Neuhumanisten Erich Fromm, Jean-Paul Sartre, Karl Marx bis hin zu Muannad Khurshid, dem Islamwissenschaftler unserer Tage. Nun führen uns Erkenntnisse aus der Biologie und Genetik sowie künstlerische Gestaltungskraft ins Zeitalter des Transhumanismus hin zum Posthumanismus, zu einem Leben jenseits des Menschen. Was geht hier vor? Herr Seifried, Sie sind Künstler, Lehrender an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Vertreter von Science-Based Art sowie Gründer des Instituts für Polycinease. Was machen Sie dort? Was ist das für eine Zauberküche?
Bei Polycinease handelt es um ein Projekt, bei dem ich mit meinen Kollegen eine Methode entwickelt habe, digitale Daten in DNA zu übersetzen. Das funktioniert über mehrere Schritte, meistens sind es kleine Filme mit wenigen Frames oder Bilder, die von einem Computerprogramm in ein Alphabet aus A, G, T und C übersetzt werden. Und dieses Textfile kann man dann einsenden, das machen mittlerweile Firmen recht günstig, und die synthetisieren das und dann hat man das digitale Bild als DNA-Molekül vorliegen. Das heißt, die Reihenfolge der Moleküle bezieht sich auf die Reihenfolge der Pixel und der Farben. Und dann, wenn man das Bild als Molekül vorliegen hat, kann man es weiterverwenden in biologischen Prozessen. Und so ist es gedacht, weniger als Anwendung der Speicherung, sondern mehr als erkenntnistheoretische Maschine, um vergleichen können, Computercode, DNA-Code und quasi zu einer Essenz zu kommen.
Und welche Fragestellung stand am Beginn, um die Essenz aus DNA und Computercode zu gewinnen?
Das war Zufall, wie ich da reingeschulpert bin. Ich habe ein bisschen eine Vorbildung in Medizin studiert, aber nicht abgeschlossen und habe viele Freunde, die in der Naturwissenschaft tätig waren. Und eigentlich ist es darum gegangen, um ein Projekt zu entwickeln, um bei einem anderen Projekt mitzumachen. Und da ist die Idee entstanden. Und ein Freund von mir, Clemens Grabherr, der damals Doktorand am EMBL in Heidelberg war, der hat mir dann geholfen, das umzusetzen. Also es ist darum gegangen, um digitale Daten. Die Forschung war eher so, wenn man von Nullen und Einsen im binären System ausgegangen, in ein Vierersystem aus A, G, T und C, das zu übersetzen. Aber ich hatte komplett übertriebene Vorstellungen davon. Aber zusammen mit ihm konnte ich dann das quasi so dimensionieren, dass es tatsächlich möglich war, das durchzuführen. 2004 hat es angefangen.
Herausgekommen sind nach einem weiteren Prozess, bei dem Günther Seifried und seine Mitstreiter den Genstrang markierten und ihm E. coli-Bakterien einpflanzen, also lebende Darmbakterien, in deren Zellhülle Moleküle herumschwirren, ein Space Invader Alien darstellen. In der Mikrowelle wurden die Space Invader Alien zwar kontrolliert entsorgt, doch es drängt sich die Frage auf, was kommt hier auf uns zu? Herr Schmidt, Sie sind Biologe, haben hier in Wien die Biofaction KG gegründet und halten sich häufig in den USA auf. Von welchen außergewöhnlichen Experimenten auf dem Gebiet der Genetik, der Molekularbiologie oder synthetischen Biologie können Sie von dort berichten?
Was ich letztens gehört habe, war, dass momentan ungefähr 2000 Menschen leben, dessen Genom verändert worden ist. Im Rahmen einer Gentherapie ist aber Krankheiten, wo wenige Gene für eine schwere Krankheit verantwortlich sind. Das sind sozusagen die niedrig hängenden Früchte, die man relativ einfach heilen kann. Die viele andere Krankheiten haben viele verschiedene Ursachen, aber es gibt ein paar, wo wirklich ein oder wenige Gene zu reparieren sind, unter Anführungszeichen, und das wird schon gemacht.
Man sagt, dass in Amerika die Forschung vor allem militärischen Zwecken diene. Wenn man nun an die Eingriffe in die Keimbahn denkt, was steht uns hier bevor?
Wenn wir sagen, Machtkonstruktionen, Machtinteressen und die Ausübung von Macht betrachtet, spielt das sicherlich eine Rolle. Technologische Führerschaft weiter auszubauen, gerade in den USA wird ein sehr großer Anteil des Forschungsbudgets kommt vom Verteidigungsministerium. Da gibt es eine eigene Abteilung DARPA, die so für sehr verrückte neue Ideen zuständig ist. Und da wird sehr viel Geld investiert, um die synthetische Biologie voranzutreiben. Offiziell natürlich darf kein Land der Welt aktiv an der Entwicklung von Biowaffen teilnehmen. Die entwickeln aber defensive Methoden, für die man natürlich auch zu den aktiven Methoden Bescheid wissen muss. Also es ist teilweise auch ein Graubereich.
In diesem Graubereich wird währenddessen weiterhin an der DNA designt. Was ist das derzeit gewagteste Experiment, von dem Sie wissen?
Es gibt jetzt seit ein paar Jahren eine Gruppe in den Vereinigten Staaten, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein menschliches Genom zu synthetisieren. Ich würde das als einer der gewagtesten Versuche beschreiben. Es wird wirklich versucht, mit einer Art chemischen Drucker, der in der Lage ist, die einzelnen Basen aneinander zu reihen, hier ein komplettes 3 Milliarden Basenpaar langes Genom künstlich herzustellen. Also hätte man eine Zelle, noch keinen Menschen, aber eine erste Zelle, die keine Eltern hat, die auch keine Vorfahren in dem Sinne hat, wie wir das kennen. Es war der erste Mensch, die erste menschliche Anlage, die komplett über eine maschinelle Struktur entstanden ist.
Ist mit diesem Forschungsergebnis das posthumanistische Zeitalter angebrochen? Ein Zeitalter, in dem ein Leben ohne den Menschen vorstellbar wird, wie die Philosophin Rosi Breidotti es beschreibt? Eine Welt der Cyborgs, Zombies und Klone? In Ihrer Biofaction KG, Herr Schmidt, beschäftigen Sie sich mit den Auswirkungen der neuen Biotechnologien, ziehen dabei auch Fragen der Kunst hinzu oder setzen selbst künstlerisch wissenschaftliche Erkenntnisse um. Kunst in seine Forschungsüberlegungen mit einzubeziehen, das macht auch der Direktor des CEM, des Forschungszentrums für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Professor für molekulare Systembiologie der Medizinischen Universität Wien, Giulio Soberti-Furger. Evolutionär, meint Soberti-Furger, werde sich der Mensch in den nächsten 100 Jahren nicht verändern. Was aber geschieht, wenn die Technik und die damit einhergehenden Eingriffe in die DNA voranschreiten und künstlerische Interventionen einen neuen Menschen kreieren? Könnte es da nicht sein, dass bald Texte, Bilder und Filme in Form von Genmaterial gespeichert werden und diese Teil unseres eigenen Körpers werden? Kann es sein, dass in 100 Jahren junge Menschen in einem einzigen Tropfen Blutes das ganze Leben ihrer Vorfahren nachvollziehen können?
Ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Was stattfinden wird vielleicht, ist die große Debatte, ob wir über diese molekulare Schere, die wir jetzt haben, die wir CRISPR nennen, die eigentlich uns in der Lage versetzt, bei Geweben bestimmte genetische Veränderungen zu verursachen, ob wir sie nicht auch in der Keimbahn einsetzen sollten. Es gibt einen Konsens zurzeit. Alle sind einverstanden, dass man es zunächst mal nicht machen sollte. Wir betrachten die Würde des Menschen als unantastbar, gerade in der DNA. Aber die Moral kann sich dann ändern, wenn es klar ist, dass bestimmte Eigenschaften bei bestimmten Familien sehr viel Leiden verursachen. Sodass ich mir gut vorstellen kann, dass man doch diese Art von moralischen Bedenken revidiert, weil sich vieles ändert und wir sind sehr wohl bewusst, dass es sehr stark geregelt sein sollte und dass man es sehr, sehr wohl debattieren muss. Und wir fürchten uns ein bisschen von einem übermäßigen Futurismus, der eintreten kann, wo man, sagen wir, kurzfristigere Vorteile vielleicht sieht über sehr langfristige Konsequenzen. Was ist der Mensch im Moment, wo auch nur ein Millionstes unser Genom von uns verändert wird? Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir eine sehr breite Diskussionsbasis, so breit, wie wir sie in der Wissenschaft noch nie erlebt haben, weil es sicher nicht in den Händen der Wissenschaftlerin und vielleicht nicht der Medizinerin, sondern tatsächlich von sehr vielen Menschen diskutiert werden muss. auch Menschen, die sonst eher bildungsfern und nicht sich für solche Fragen interessieren, müssen auch mitreden können. Und für uns ist diese Begegnung mit der Kunst wichtig, weil Künstlerinnen und Künstler immer Visionen haben, die nicht begrenzt sind, notwendigerweise von wissenschaftlichen Erkenntnissen, und uns auch Welten vor die Nase halten können, die es vielleicht in Dystopien oder Utopien geben könnten, die sehr wichtig sind, uns ja zum Denken zu animieren.
Giulio Soberto Furga konzentriert sich gegenwärtig in seinen Forschungsarbeiten auf die Wirkung von Medikamenten und auf die personalisierte Medizin. Herr Schmidt, was sind Ihre Beweggründe, Biologie und Kunst zusammenzuführen in Ihrer Biofaction KG?
Das Doktorat habe ich gemacht, das war schon bereits eine Grenzüberschreitung zwischen der Naturwissenschaft und der Sozialwissenschaft. Ich habe damals die Risikobewertung neuer gentechnisch veränderter Pflanzen verglichen mit der Risikowahrnehmung in der Bevölkerung, also eine analytische wissenschaftliche Beurteilung eines Sachverhaltes verglichen mit der Wahrnehmung außerhalb der Wissenschaft, und fand das schon sehr spannend, dass wir über das gleiche Thema sprechen, aber zu ganz anderen Schlüssen kommen. Und zu verstehen, warum man in unterschiedlichen Stakeholdergruppen oder unterschiedlichen Bereichen so ganz andere Zugänge entwickelt, hat mich immer schon fasziniert. Die Auseinandersetzung mit der Kunst war dann im Prinzip ein logischer weiterer Schritt, hier noch eine weitere interessante Gruppe mit einzubeziehen. In unserer Arbeit haben wir begonnen, die neuesten Entwicklungen der Gentechnik, der synthetischen Biologie zu betrachten und uns zu überlegen, welche gesellschaftlichen und Umweltauswirkungen die nach sich ziehen werden. Und die gentechnisch veränderten Pflanzen sind allgemein bekannt, aber das, was jetzt gerade in den Labors passiert, das geht weit darüber hinaus. Da wird viel tiefer eingegriffen in das Erbgut, es wird ein viel größerer Designaspekt, spielt eine Rolle, die Informationstechnologie geht weiter in die Biologie hinein. Und wir sind drauf gekommen, dass unsere Werkzeuge herauszufinden, in welche Richtung sich das entwickeln wird, wenn die rein akademisch sind, sowohl im naturwissenschaftlichen als auch im sozialwissenschaftlichen Bereich, zu kurz greifen. Und die Zusammenarbeit mit den Künstlern ist ein Versuch, hier uns von institutionellen Schranken oder von Denkbehinderungen zu lösen und möglichst frei nachdenken zu können, welche Auswirkungen diese Technologie hat und wie die unser Leben verändern wird.
Ihre Forschungsinhalte sind naturwissenschaftlich und technisch basiert. Eröffnet Ihnen die Auseinandersetzung mit der Kunst neue Fragestellungen?
Absolut. Die akademische Auseinandersetzung mit neuen Technologien, die macht einen guten Job, aber dadurch, dass sie eben sehr evidenzbasiert ist, sind ja gewisse Grenzen gesetzt. Ja, also wir werden auch wenig Leute finden, die über die nächsten 15 Jahre hinaus spekulieren möchten. Und da braucht es einen frischen, freien Zugang. Und die Hoffnung ist, dass wir in der Interaktion mit den Künstlern, wenn wir es ihnen die Gelegenheit geben, sich mit diesen Themen auch intensiv zu beschäftigen, zum Beispiel in einer Artist in Residency, wo wir die Künstler einladen, in den Labors zu arbeiten, die Thematik kennenzulernen, dass daraus Projekte entstehen, die einerseits sehr kritisch auf die wissenschaftliche Tätigkeit blicken, aber andererseits auch diese Thematik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Wissenschaft und Kunst miteinander zu verbinden, das hat sich das Josephinum in Wien seit vielen, vielen Jahren zu eigen gemacht. Gezeigt wird unter anderem ein Wachsmodell eines offenen menschlichen Herzens aus der hauseigenen Sammlung aus dem Jahre 1785. Gleichzeitig zeigen auch die Gegenwartskünstlerinnen Anna Witt und Judith Fegerl ihre Arbeiten.
In der Ausstellung ist eine Arbeit von mir zu sehen, die heißt Chorweiler Beat. Da hatte ich mit Personen in einer Satellitenstadt in Köln zusammengearbeitet und habe mit einem Ultraschallgerät ihre Herzfrequenzen aufgezeichnet und dann mit Jugendlichen, die auch dort wohnen, zusammengearbeitet, die ihre Nachbarn sozusagen als Tanz choreografieren. Und mich hat es interessiert, ein alternatives Bild von Individuen zu erzeugen. Normalerweise hat man ja immer ein Abbild, und in dem Fall war es halt irgendwie eine Hörbarmachung eines Individuums und dann gleichzeitig auch so eine Art von kulturellen Zusammenarbeitens, also dass die Nachbarn versuchen, aufeinander einzugehen und den Rhythmus des Einzelnen zu vertonen.
Auf das einzelne Subjekt einzugehen ist ein humanistisches Gebot. Durch Bildung soll sich der Mensch maximal entfalten können, seine Fähigkeiten erkennen und optimieren. Dieser Gedanke ist in Europa entstanden und findet durch ein Kunsthaus auch in Afrika, in Kamerun, seine Entwicklungskraft. Der internationale Künstler Barthélemy Tougou hat mir darüber beim Michael Fischer Gedächtnissymposium in Marseille erzählt. Er, der in Deutschland, Paris und seiner Heimat zum Künstler ausgebildet wurde, hat nun in Kamerun ein Kunst- bzw. ein Künstlerhaus errichtet, welches völlig auf die Bedürfnisse der Einheimischen zugeschnitten ist, auch auf die Bedürfnisse der dort vorherrschenden Gemeinschaftskultur.
Ich wollte etwas in Afrika, in Kamerun machen, weil ich glaube, Afrika braucht die afrikanischen Leute. Sie müssen selbst ein neues Afrika bauen. Ich habe ein bisschen Kompetenz in Kultur, weil ich habe Kunstgeschichte und Kunst studiert, Freikunst. Und ich habe etwas zu meinen Leuten von Kamerun zu geben. Es war für mich wie eine Verpflichtung, zurück nach Kamerun und machen etwas. Das habe ich gemacht. Und dort habe ich gebaut ein Kunstzentrum und ein Kunstresidenz. Und jetzt die Künstler aus ganz Welt kann dort arbeiten mit den Leuten von Kamerun, von Banjul. Gleichzeitig, wir sind auch Bauern. Wir haben Bananen, Kartoffeln, Maniok, Avocados und wir machen Festessen und wir wollen wirklich etwas zu den Leuten geben, ja, wie ein Geschenk für unser Dorf.
Banjul, ein Ort gemeinschaftlicher Integration. Ein Ort, an dem Kunst entsteht und jährlich etwa 700 Kilo bis zu einer Tonne Kaffeepflanzen geerntet werden, ebenso 4 Tonnen Mais und mehr als 1000 Bäume unterschiedlichster Sorten gepflanzt werden. Das ist angewandter Humanismus in Kamerun. Initiiert von Barthélemy Tougou, dessen Werke im Centre Pompidou in Paris, im MoMA in New York und im MoCA in Kapstadt gezeigt werden. In Wien sind seine Arbeiten in der Galerie Mario Marona zu sehen. Wird dadurch auch das humanistische Menschenbild nach Afrika gebracht? Wird es dort weiterentwickelt, erneuert, wie es der Philosoph Julian Niederrümelin fordert?
Also der Kontinent ist extrem vielfältig. Im Norden ist ja sehr stark die Kultur islamisch, muslimisch geprägt. Das geht mitten durch die Länder. Das ist nicht an den Landesgrenzen, deswegen diese zum Teil der bürgerkriegsähnlichen Konflikte, die es dort auch gibt. Der Süden dieser Länder in der Sahelzone gilt dann als christlich, ist aber oft eher verhaftet den traditionellen Religionen mit einer gewissen christlichen Firnis gewissermaßen, während dort, wo der Islam sich durchgesetzt hat, diese traditionellen afrikanischen Spiritualitäten so kaum noch existieren. Das ist also ein relativ harter Schnitt. Schon da muss man also einen Unterschied machen und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche kulturelle Traditionen in Afrika. Ich habe mich nur am Rande ein bisschen beschäftigt mit der Ubuntu-Weltanschauung und die hat sehr starke humanistische Elemente. Ist gar keine Frage. Es gibt ganze Lehrstühle zu Ubuntu in Südafrika zum Beispiel. Da ist die Gemeinschaftsbindung sehr wichtig, aber nicht im Sinne einer Ausgrenzung und Abgrenzung, sondern durchaus von humanen Werten und Normen geprägt. Also mir scheint, dass es keinen Grund gibt anzunehmen, dass der afrikanische Kontinent nicht auch einen wesentlichen Beitrag zu einer humanen Entwicklung der Weltgesellschaft leisten kann. Es gibt zum Beispiel überraschend für manche ziemlich gute Werte für Namibia. Die haben keine einfache Situation, eine dominierende Ethnie, mehrere Minderheitenethnien. Trotzdem ist der respektvolle Umgang in diesem Land, jetzt mal abgesehen von der immer noch fort existierenden Rassenproblematik im Sinne des Besitztums der größten Ländereien durch britisch, niederländisch oder deutschstämmige Farmer, wenn man das mal ausklammert, ist Namibia auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das zeigt, dass auch in Afrika eine von humanen Werten getragene demokratische Entwicklung sehr wohl möglich ist.
Dorthin richtet der EU-Kommissar für europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen Johannes Hahn sein Augenmerk. Bei der schon angesprochenen Tagung in Marseille zum Thema Europa neu denken, präzisiert er seinen Fokus auf das Land, welches von Hungersnöten gepeint, von Kriegen zerrüttet, von Elend zermürbt und von einer prognostizierten Bevölkerungsexplosion gehandicapt ist.
Also insgesamt würde ich hier einen sehr positiven Befund geben. Jedenfalls, dass es gelungen ist, in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren, zunächst einmal in Europa, und zwar nicht nur der Mittelmeeranrainerstaaten, sondern insgesamt in Europa, ein Bewusstsein zu schaffen, dass für Europa Afrika aus verschiedensten Gründen ein ganz wichtiger, wenn nicht der wichtigste Kontinent wird. Das hängt auf der einen Seite eben mit dem von Ihnen angeschnittenen Bevölkerungswachstum zusammen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass eben Afrika ein ungeheuer attraktiver Markt auch sein kann, weil er heute noch total unterentwickelt ist. Und wenn ich mir die Bevölkerungsentwicklung anschaue, dann wird Afrika 7 bis 8 Mal größer sein in den nächsten Jahrzehnten als Europa von der Einwohnerzahl. Auf der anderen Seite kann man auch positiv bemerken, dass auch viele gerade jüngere politische Führer Afrikas Europa jetzt entdecken als einen seriösen Partner. Denn es gibt ja auch andere Akteure am Kontinent, die mit wesentlich egoistischeren Zielsetzungen auftreten. Und ich denke, wenn wir diese Bereitschaft der Afrikaner richtig verstehen und aufnehmen, wenn wir das Momentum, das wir in Europa kreiert haben, nutzen, so kann hier tatsächlich eine nachhaltige, positive Partnerschaft, und das ist ganz wichtig, dass man auf das Wert legt, Partnerschaft entstehen, auf Basis dessen vieles möglich ist.
Auch unter Einbeziehung der Kunst?
Ich glaube, verschiedene Gestaltungs- und Ausdrucksformen sind hilfreich, und insbesondere der Künstler und die Künstlerin sind ja die, die ein ganz besonderes Sensorium für gesellschaftliche Entwicklungen haben, das sie oft in überspitzter Form auch darstellen, aber auch das ist ja letztlich die Aufgabe, und damit aber Anregungen schaffen, die man dann in einer adaptierten Form auch praktisch umsetzen kann. Also insofern sehe ich hier wie immer die Kunst als eine zentrale Möglichkeit, Dinge voranzutreiben und auch auf Entwicklungen aufmerksam zu machen und dann auch mögliche Antworten zu geben. Das Zweite ist auch durchaus damit im Zusammenhang stehend. Natürlich gibt es hier unterschiedliche Denktraditionen und Verhaltensweisen, und das ist auch gut so. Das macht ja die Vielfalt und die Attraktivität menschlichen Zusammenlebens aus. Entscheidend ist halt, dass wir hier nicht Übersetzungen finden, sondern Möglichkeiten, wie man in einer jeweils adaptierten Form Entwicklungen vorantreibt. Also wir haben unser demokratisches Verständnis, das ist wahrscheinlich nicht eins zu eins transponierbar, aber der Gedanke, dass der Einzelne an der Entscheidung, wie in seinem Dorf, in seiner Region, in seinem Land politische Entscheidungen gefällt werden, mitreden soll, diese Grundkonstante, die sollte es eigentlich überall geben. Und was dann die bestgeeignetste Umsetzung und Ausdrucksform ist, das ist, glaube ich, genau die Aufgabe, wo ich sage, das muss in einem partnerschaftlichen Miteinander entwickelt werden, damit das in einem Spirit von Ownership geschieht, dass sich also die Leute mit dem identifizieren. Das heißt aber auch, dass man dafür Verständnis haben muss, dass manches seine Zeit dauert. Aber dennoch glaube ich, dass, wenn man die Dinge so anlegt, wie ich sie jetzt beschrieben habe, die Nachhaltigkeit gegeben ist. Also nicht immer besteht das Leben als Quickfixes, sondern manchmal muss man halt auch investieren, und dafür ist aber dann das Ergebnis von nachhaltiger Dauer.
Kunst, ein Trigger für eine nachhaltige Entwicklung, für eine humane Gesellschaft? Frau Witt, haben Sie für Ihre Arbeiten, insbesondere für die im Josephinum gezeigten, über den Rhythmus des Individuums auch wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen?
Also die Wissenschaft ist jetzt in dem Fall für mich Mittel zum Zweck. Also mir geht es eher um den Ausdruck, um das Individuelle. Und der Ursprung meiner Idee kam eigentlich in einem anderen Projekt zutage, wo ich in Belgien in einer postindustriellen Stadt gearbeitet hatte und mir auffiel, dass die Geräuschkulisse der Fabriken eigentlich weggefallen ist und die Leute eigentlich an so einem Identitätsverlust gelitten haben und wir dann in der Performance eben versucht haben, so diesen menschlichen Organismus im Stadtraum hörbar zu machen. Und dann hatte die Aufzeichnung von den Herzgeräuschen von Bewohnern ihnen auf einer CD gegeben und sie hatten es dann eben über ihre Home-Stereo-Anlage in die Stadt geschallt, also wo es eben auch so um diese Verschiebung geht von der industriellen Zeit in eine andere Zeit. Vielleicht kommt jetzt dann was anderes.
Das Post- oder das transhumanistische Zeitalter? Jenes, das den neuen Menschen auf ganz andere Weise hervorbringen kann, Herr Seyfried?
Ich glaube, was da eher sich verändert, ist die Auffassung von Sein. Also die letzten 400 Jahre war der Mensch im Mittelpunkt und das ändert sich, glaube ich, gerade. Laut Heidegger tritt man ein in eine Epoche der technologischen, nihilistischen Auffassung von Sein. Also was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, ein Ding zu sein. Und da kann es ganz gut sein, dass der Mensch aus dem Fokus hinausfällt. Ob sich der Mensch an und für sich dann selber dabei ändert, das ist schwer zu beantworten. Jedenfalls rückt er da aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. Das merkt man auch, dass die Tiere mitgedacht werden, auch mit der ganzen Forschung des Mikrobioms, also die Gesamtheit der Mikroorganismen, die auf einem selber wohnen oder an der Erde, dass der Mensch mehr ist als das, was er jetzt glaubt und dass sie dadurch das Individuum als solches an der Auffassung davon geben wird.
Der Humanismus geht von einem selbstbestimmten Individuum aus, das fähig ist, für seine Handlungen die Verantwortung zu übernehmen. Ist das in der globalisierten Welt, in einer Welt, in der alles im Fluss ist, überhaupt noch möglich? Wie kann ein Cyborg, der von fremder Hand künstlich erzeugt wurde, eigenverantwortlich handeln? Ist für diese Entwicklung die Kunst auch ein Motor, eine gesellschaftsverändernde Kraft?
Nein, ich glaube eher weniger. Ich glaube, die ursprüngliche Kraft, die Kunst oder Philosophie oder auch Religion gehabt hat, dass sie die Gesellschaft organisiert, das ist verloren gegangen. Ich glaube, das kommt eher aus Technologie und Wissenschaft momentan. Mit der technologischen Auffassung von Sein kommt eben das ganze Ressourcendenken. Alles wird als Ressource gesehen, die nur darauf wartet, optimiert zu werden.
Und das beginnt bereits in der Schule. Herr Eichinger, Sie sind Medizinethiker am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Zürich und beschäftigen sich dort mit den Zielen und der Rolle der Medizin, mit Enhancement, aber auch mit der Ethik der synthetischen Biologie. Dürfen wir alles, was wir können? Ist das ethisch vertretbar, in die Keimbahn des Menschen einzugreifen?
Das ist natürlich eine sehr heikle, sehr schwierige Frage, die ich nicht so eindeutig beantworten kann. Grundsätzlich würde ich sagen, ist die Keimbahn schon ein Bereich, der so schwerwiegend ist und so tiefgehende und nachhaltige Folgen hat und alles, was man ja weiß, auch auf eine Art irreversible Folgen, also die man einfach nicht mehr rückgängig machen kann. Ich glaube, ich sollte man mit größter Vorsicht vorgehen und auf der anderen Seite bräuchte man die stärksten Argumente, um das tun zu können. Und deswegen wäre ich vorsichtig, wenn man anfängt, bestimmte Krankheiten zu definieren, wo man dann sagen würde, das müsste man ja im nächsten Schritt machen, zu sagen, wir machen Ausnahmen bei diesen Krankheiten. Und dann ist die nächste Frage natürlich, wer bestimmt das? Was ist überhaupt eine Krankheit? Wie wird das definiert? Und ich bin zwar selber kein Freund von Dammbruchargumenten, den sogenannten Dammbruchargumenten, dass man sagt, man darf nicht anfangen, sonst kommt man unweigerlich in ganz schlimme Fahrwasser. Aber in dem Punkt, glaube ich, ist das, was auf dem Spiel steht, sozusagen, also die Keimbahn, die über individuelle Erbsubstanz, wenn man so will, des Menschen, wo es nicht mehr um Individuen geht, die sich verbessern lassen wollen oder müssen, sondern wo es um sozusagen die auch spätere Generationen geht. Das ist schon sehr viel schwieriger, glaube ich.
Müsste man nicht schon bei Human Enhancement die Frage stellen, was dürfen wir, was sollen wir und wo sind die Grenzen? Etwa bei leistungssteigernden Substanzen für Kinder und Sportler?
Also Sie haben ja schon ein großes Feld aufgemacht an verschiedenen Maßnahmen, verschiedenen Zielsetzungen, die es gibt, die auch gemacht werden, die zum Teil aber nur gedacht werden, um sich zu verbessern. Also Human Enhancement sind ja alle Interventionen oder Maßnahmen oder Eingriffe in den Menschen, in seine Fähigkeiten, in seine Eigenschaften, die das Ziel haben sollen, ihn zu verbessern oder die Eigenschaften zu verbessern. Und da ist sofort die erste und die schwierigste Frage, was heißt überhaupt besser? Wer entscheidet das? Und das ist dann bei jedem einzelnen Eingriff, bei jedem einzelnen Ziel, was bezweckt wird, ja unterschiedlich. Also einerseits kann man sagen, das ist ein uraltes menschliche Eigenschaft, sozusagen besser werden zu wollen und ist auch nichts Schlimmes dabei. Kann man sagen, ethisch ist da überhaupt kein Problem, ob man es jetzt Human Enhancement nennt, oder Verbesserung, Optimierung oder Erziehung, Bildung. Aber was natürlich hier in diesem Kontext, in dieser Diskussion mit Human Enhancement gemeint wird, sind immer Verbesserungen, die mit technologischen Mitteln, biotechnologischen Mitteln, inzwischen auch eben informationstechnologischen Mitteln angestrebt werden oder gemacht werden. Und da gibt es verschiedene ethische Felder, möchte ich mal sagen. Es gibt unzählig viele Einzelfragen. Was Sie auch schon angedeutet haben am Anfang mit dem Beispiel mit den Kindern oder auch was bei den Sportlern die Frage ist, sind Fragen der Fairness, die man sich stellen muss, Fragen der Authentizität. Wenn ich mich sozusagen mit maschineller Hilfe, mit pharmazeutischer Hilfe so dope oder enhance, dass ich bestimmte Leistungen vollbringen kann, die ich ohne nicht machen könnte, wer ist dann tatsächlich der Urheber, der Akteur? Bin ich das wirklich noch selber? Also das erinnert dann auch an die Diskussion mit Drogen. Wer ist sozusagen dann authentisch oder wer ist die Person, die unter Drogeneinfluss vielleicht auch unter Zuhilfenahme von Maschinen bestimmte Leistungen erbringt? Ist dann vielleicht nicht eher auch der Hersteller mitbeteiligt von diesem Gerät?
Was hat das dann noch mit dem eingangs erwähnten humanistischen Menschenbild zu tun, welches davon ausgeht, die Menschen zu befähigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und durch Bildung sowie Tugenden zu veredeln, zu entfalten? Was hat das Enhanced Individuum, was hat der Cyborg mit dem humanistischen Menschenbild noch gemein? Was der Transhumanismus?
Da würde ich sagen, das kommt wieder darauf an, wie man Erkennen definiert oder was das heißen soll, die eigenen Fähigkeiten erkennen. Weil ich würde auch sagen, jeder transhumanistische Denker geht ja auch von dem aus, was er erkennt, was der Stand ist sozusagen und mit dem ist er unzufrieden. Das ist ja so, würde ich formulieren, die Grundprämisse vom Transhumanismus ist, dass man schon ungefähr das Bild hat, wie der Mensch ist, wie er beschaffen ist, wo seine Grenzen liegen, vor allem körperlich natürlich in erster Linie. Und dann ist eben der Schluss, dass das aber nicht reicht oder dass das unbefriedigend ist und dass man das nicht hinnehmen muss, wie man es vielleicht bisher die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hinnehmen musste. Und deswegen ist die Forderung, dass man über das Erkennen hinausgehen muss, im Sinne von Erweiterung. Und das ist natürlich aber nicht das, was im klassischen Sinn gemeint ist oder immer gemeint war mit Erkennen, dass man sagt, die Grenzen erkennen und sie anerkennen. Und das, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied, wo man sagen kann, diese visionären Entwicklungen und Ideen und eben trans- und sogar posthumanistischen Ideen, die gehen ja grundsätzlich davon aus, dass sie es nicht anerkennen wollen.
Die Philosophin Rosa Braidotti spricht in ihrem Buch Posthumanismus von einem Leben jenseits des Menschen. Meint, dass Cyborgs, Zombies und Klone nicht mehr nur Fantasien der Science-Fiction-Filme seien, sondern wir tatsächlich dabei sind, die Grenzen und Möglichkeiten des Menschen zu überschreiten. Hat der humanistisch gebildete Mensch mit seinen eurozentristischen Verankerungen tatsächlich einem nomadischen Subjekt Platz gemacht? Einem Subjekt, das nicht mit sich selbst identisch, aber kollektiv und kosmopolitisch vernetzt ist, sowohl mit anderen Subjekten als auch mit Tieren und Dingen, Herr Eichinger?
Zu Ihren Fragen, weil es so klingt, als bräuchte man ein neues Menschenbild und es wäre die Frage, wer kann es einem liefern? Ich würde erst nochmal danach fragen, ob das überhaupt so ist und ob nicht das Menschenbild, was Sie humanistisch bezeichnet haben am Anfang oder was man in die Tradition stellen kann, nicht vielleicht doch geeignet ist, um genau mit den neuen technischen Möglichkeiten, die es ja gibt und die ja immer schneller vorangehen, wo ja auch ökonomische Interessen größten Stils immer dahinter stehen oder sogar militärische, ob nicht sogar das, ich sag's mal, klassische Menschenbild sogar eine ganz gute Orientierung sein könnte, genau damit umzugehen. Mein Eindruck, den ich dann sehr kritisch habe bei solchen Diskussionen oft, auch dann eben in der Öffentlichkeit, die ist häufig ja auch von Naturwissenschaftlern angeleitet, was sehr schnell mit Visionen daherkommt und faszinierenden Bildern und man ist überwältigt und denkt, man kann eh nichts mehr machen. Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, ja, dann ist der Mensch ja bald ganz anders und wir brauchen ein neues Menschenbild. Und ich bin nicht sicher, ob das schon so stimmt oder ob man das immer schon mit akzeptieren muss am Anfang und dann nur noch schauen muss, ja, wie ist der neue Mensch? Sondern ich glaube, der Mensch nach dem herkömmlichen, sag ich mal, Konzept ist ja auch adaptierbar sozusagen. Der ist ja auch fähig, sich anzupassen, genau in dieser Offenheit aus, Sie haben genannt, Bildung, Wissen, Tugenden. Und Tugenden sind ja nicht mehr so sexy oder modern, aber das ist ja die klassische menschliche Eigenheit, mit Gegensätzen umzugehen, mit Extremen umzugehen, das Maß in der Mitte für sich zu finden. Und ich glaube, das sind Eigenschaften oder vielleicht Fähigkeiten, Tugenden selber, die angesichts solcher technologischer Entwicklungen und Utopien und Dystopien vielleicht sehr brauchbar sind.
Der Philosoph Julian Niederrümelin teilt auch in seinem Buch Humanistische Reflexionen die Ansicht des Ethikers Tobias Eichinger, wenn es darum geht, die Werte des Humanismus hochzuhalten, sieht uns aber derzeit von antihumanistischen Kräften bestimmt.
Ja, in der Tat. Also wir erleben gegenwärtig ein Wiedererstarken antihumanistischer Strömungen ganz unterschiedlichen Typs. Kollektivistischer, nationalistischer, auch rassistischer, also die Abgrenzung von Gemeinschaften möglicherweise als Reaktion auf einen Fehler der westlichen Politik, nämlich anzunehmen, alles löst sich im globalen Markt der Güter auf und die kulturellen Differenzen werden sich einebnen, wenn alle nur ihre iPhones haben und so weiter. Das ist alles immer schon ein Irrtum gewesen. Die kulturellen Differenzen spielen eine wichtige Rolle. Und wenn sie marginalisiert werden, begehren sie auf, werden aggressiver und rücksichtsloser, um sich irgendwie behaupten zu können. Und ich glaube, ein Teil dieses Prozesses hat diesen Hintergrund. Wenn man nochmal sich erinnert, nach dem Ende der bipolaren Welt hieß es jetzt Ende der Geschichte. Alles wird jetzt westlich, westlicher Lifestyle. Das hat sich als ein großer Irrtum herausgestellt und da entstehen eben neue fundamentalistische und kollektivistische Strömungen. Und dann kommt hinzu, dass auch von der anderen Seite, man könnte es sogar zuspitzen und sagen, das kommt aus den Zentren westlicher Kultur, es einen starken Antihumanismus gibt. Das gibt es in linker und politisch rechter Variante, also etwa die Heroisierung, also Nietzsche, Carl Schmitt, das Freund-Feind-Verhältnis ist auch eine Form von Antihumanismus. Die Verächtlichmachung humaner Werte als eine Herdenideologie im Sinne von Nietzsche bei wohlbestallten Universitätsprofessoren, die sich um ihre Existenz keine Sorgen machen müssen. Auch die Postmoderne hat einen antihumanistischen Zug, nicht durchgängig. Da gibt es auch humanistische Elemente, die Anerkennung von Vielfalt. Aber wenn man zum Beispiel sagt, es geht nicht darum, dass wir den Menschen als solchen ernst nehmen. Ja, wir sind immer nur gewissermaßen Getriebene in kulturellen Prozessen. Die Kritik des Logozentrismus kann auch heißen, wir wollen Argumente nicht mehr hören, wir wollen nicht mehr abwägen. Jeder spielt sein Spiel. Ja, so. Da sind auch antihumanistische Elemente zumindest zu spüren. Wir nehmen die Verantwortung, die wir haben, nicht mehr ernst. Ja. Wenn Richard Rorty als ein wichtiger Vertreter gefragt wurde, ja, wie ist denn das verträglich mit seiner Kritik von Wahrheit und so weiter, dass er zum Beispiel für eine gewaltfreie Politik plädiert. Und dann gibt er als Antwort, naja, den einzigen Grund, den ich da angeben kann, ich bin halt sozialisiert als Ostküstenintellektueller. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis. Dann kann man sagen, ich habe überhaupt keine Gründe für diese Haltung. Aber es gäbe gute humanistische Gründe, eine solche Haltung einzunehmen.
Im soeben erwähnten Buch Humanistische Reflexionen bezeichnet Julian Niederrümelin auch das Verhalten, welches zur Weltwirtschaftskrise geführt hat, als antihumanistisch. Im Vorgespräch zu diesem City Science Talk im Wiener Ringturm präzisiert der Philosoph am Rande einer Tagung in der Wiener Nationalbibliothek seine Ausführungen.
Ein geradezu Zynismus des Eigeninteresses. Rational ist es, nur meine Gewinne oder meine ökonomischen Ergebnisse meiner Firma oder von mir selbst zu optimieren, koste es, was es wolle. Zu welchen Problemen das auch international führt, das interessiert mich alles nicht. Das galt ja als altmodisch. Das ist mit ein Treiber der Weltwirtschaftskrise gewesen. Das heißt, man muss auch die ökonomische Praxis einbetten, kulturell einbetten, damit sie human bleibt und nicht zynisch wird. Und sie ist in Teilen zynisch geworden. Die Weltfinanzmärkte sind dafür ein Beispiel. Also das sehe ich so als Hauptherausforderungen. Auch der Rechtspopulismus, teilweise auch der Linkspopulismus. Ja, Chavez zum Beispiel, der verstorbene, charismatische, aber eben dann doch diktatorisch agierende aus Südamerika. Aber vor allem ein Rechtspopulismus, zu dem man wohl auch Trump zählen muss, Marine Le Pen und viele andere, auch in Polen und Ungarn sind zwei Regierungen, die zumindest rechtspopulistische Elemente haben in ihrer Rhetorik. Und das ist auch eine Gegenposition zu einer humanen politischen Praxis.
Wird sie durch die neuen naturwissenschaftlichen Forschungen im Bereich der Robotik oder, um Cyborgs zu erschaffen, letztlich einen neuen Menschen zu kreieren, verstärkt?
Ja, also der sogenannte Transhumanismus, Sie haben Cyborgs genannt und andere Ideen, hat eine antihumanistische Tendenz. Es nennt sich transhumanistisch, ist aber eigentlich im Kern antihumanistisch. Ich meine, es gibt einen geistesgeschichtlichen Hintergrund, über den wir jetzt wahrscheinlich in allen Details jetzt nicht reden können. Ich würde sagen, der Humanismus ist immer gefährdet. Er kann umschlagen in Rationalismus und Selbstoptimierung. Die utopistische Tradition der frühen Neuzeit, Campanella, Thomas Morus und so weiter, auch der Frühsozialismus im 19. Jahrhundert und dann Elemente des Marxismus haben diesen Umschlag von Humanismus in Antihumanismus. Ja? Also das gilt übrigens auch für Marx selber, der in seinem Denken sowohl humanistische wie antihumanistische Elemente vereint. Also der Humanismus ist immer gefährdet, nämlich wenn das Humane zu einem Optimierungsprogramm gemacht wird, sei es im Sinne einer Klassentheorie, ein Vorantreiben der Geschichte durch Klassenkampf oder im Sinne einer Neuerschaffung des Menschen, ja, im Frühsozialismus, utopischen Sozialismus Frankreichs, auch Deutschlands, spielt das eine wichtige Rolle. Bei Campanella spielt es eine wichtige Rolle. Und so kann man sagen, der zeitgenössische sogenannte Transhumanismus steht in dieser Tradition des Umschlags humaner, humanistischer Werte in antihumanistische, nämlich im Sinne der Neuerschaffung, der Sprengung von den Bedingungen des Menschlichen, das, was man manchmal so als Conditio Humana bezeichnet. Und daher halte ich das zunächst nur als Ideologie, aber möglicherweise in einigen Jahrzehnten auch als Praxis für durchaus gefährlich.
Wie dem entgegenhalten, wie die Gesellschaft zusammenhalten, wenn Religionen längst kein gesellschaftliches Fundament mehr sind und an deren Stelle eine Technotranszendenz tritt? Wenn die Debatten um die europäischen Werte kein Ende nehmen und doch kein Ergebnis zeigen, wohin geht Europa? Wie behauptet es sich in der globalisierten Welt? Der Ägyptologe und Religionswissenschaftler Jan Assmann schaut beim Michael Fischer Gedenksymposion in Marseille in die Vergangenheit, wenn er in die Zukunft blickt.
Die Zukunft ist eine Sache gegenwärtiger Zielsetzungen. Und ich würde denken, dass wir uns auf gemeinsame Ziele einigen können. Dass auch die Chinesen Ziele haben, die den afrikanischen, europäischen und so weiter entsprechen bzw. vermittelbar sind. Dass wir auf die Gemeinsamkeit der Ziele hinarbeiten sollen. Und da glaube ich eben, dass man weiterkommen kann. Also wenn man immer auf die Gemeinsamkeit der Ursprünge blickt und wir alle gehören der Gattung Homo sapiens an und so weiter, das bringt uns nicht weiter. Aber wenn wir uns auf gemeinsame Ziele einigen können und da zusammenarbeiten, dann würde ich meinen, kommen wir einen Schritt weiter und das, wohin wir da weiterkommen, wäre eben die Zukunft.
Aber auf welcher Basis ist diese Zukunft gebaut? Auf der des Humanismus, Transhumanismus, Posthumanismus? Auf Basis des Buddhismus, Konfuzianismus? Auf der Basis von Naturreligionen oder der des alten Ägypten?
Also aus meinen Forschungen als Ägyptologe schließe ich auf jeden Fall einmal auf die Geschichtlichkeit von Phänomenen, die man normalerweise für ewig und veränderbar so alt wie die Welt und so weiter hält. Ja, also der Krieg ist so alt wie die Menschheit, die Religion seit eh und je. Aber als Ägyptologe, wenn man also seinen Standort so im 3., 2. Jahrtausend vor Christus hat, ist eben die Geschichtlichkeit unserer Welt und speziell eben auch der Religion, so wie wir sie kennen, das ist eben nicht älter als 2, 2,5 Jahrtausende und hervorgegangen aus einer ganz anderen Welt. Und diese Umschläge, diese Kontraste, das führt auch zu einer anderen Sicht auf die Gegenwart. Die nimmt man dann auch nicht mehr als so unveränderlich wahr, sondern kann sich vorstellen, dass wir mittendrin stehen in einem, ja, sagen wir, in einer neuen Achsenzeit.
Herr Niederrümelin, sehen Sie uns auch am Beginn einer neuen Achsenzeit, bei dem der eurozentristische Humanismus untergehen wird?
Also zwei Dinge. Das eine ist, dass es ja einen erstaunlichen Konsens gibt, nicht in der Praxis, aber jedenfalls in der Theorie, in Gestalt der Menschenrechte. Die General Declaration of Human Rights vom Dezember 1948, das ist die zweite Basis der Völkergemeinschaft in Gestalt der Vereinten Nationen. Und entgegen der üblichen Legende ist das kein Oktroi der Westmächte gewesen gegenüber dem Rest der Welt in einer Zeit, in der sie zufällig einmal dominierten in der Generalversammlung, sondern die Entwürfe für diese General Declaration, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, stammen aus Südamerika. Es waren südamerikanische Staaten, die ein halbes Jahr vor diesem Beschluss der Generalversammlung den Entwurf formuliert haben. Und der wichtigste Beitrag stammte von dem indischen Delegierten. Und der Hauptwiderstand kam von Großbritannien als damaliger Kolonialmacht und der zweitmächtigsten Macht der Welt nach den USA. Und auch innerhalb der USA, vor allem von den Außenpolitikern, vom Pentagon und so weiter. Also die alte Legende, hier hat der Westen sein Konzept von Menschenrechten gegenüber dem Rest der Welt durchgesetzt, ist historisch schlicht falsch. Ich habe mich intensiver damit beschäftigt, mit diesem Vorlauf. Und das ist nur erklärlich dadurch, dass der Kerngedanke der Menschenrechte, nämlich dass Menschen unveräußerliche Rechte haben, allerdings auch in Zusammenhang mit Gemeinschaften, also die politischen, sozialen Rechte, die dann in den beiden Menschenrechtspakten 1965 ja erst etabliert werden, spiegeln das. Diese Tradition, dieses zentrale Verständnis menschlicher Würde und menschlicher Rechte, die wir als Individuen und als Gemeinschaften haben, haben in allen kulturellen Traditionen oder sagen wir es mal vorsichtiger, in den wichtigsten kulturellen Traditionen der Welt ihre Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel in Süd- und Ostasien ganz deutlich im Buddhismus, auch mit einer Botschaft dieses indischen Delegierten. Die Dignity of all beings, der Westen hat jetzt verstanden, die Dignity of all human beings, wenigstens das. Besser wäre, er würde die Dignity of all beings verstehen. Ja, das heißt also ein erweitertes Konzept. Auch der Konfuzianismus, recht verstanden, ist eine humanistische Sichtweise und so weiter. Das heißt also, wir sollten Abschied nehmen von der Vorstellung, humanistisches Denken ist ein spezifisch westliches, europäisches, abendländisches Produkt. Das ist anschlussfähig an alle Weltregionen. Und der zweite Grund, warum ich so relativ optimistisch bin, ist, dass wir unterdessen eine Entwicklung haben, bei der sich gerade diejenigen, die Widerstand leisten gegen diktatorische Regime, berufen auf ihre Rechte als Menschen und gleiche Rechte, gleiche Anerkennung, unabhängig von Zugehörigkeit. Das heißt, hier wächst etwas zusammen, nämlich ein normatives Fundament einer möglicherweise dann globalen Zivilgesellschaft. Wir wissen nicht, wie sich das genau entwickeln wird, aber im günstigsten Fall wird es eine Entwicklung geben, die dort konvergiert in diesen normativen Grundorientierungen.
Sie haben in Ihrer Aufzählung allerdings einen wichtigen Global Player ausgelassen, China. China hat die Deklaration der Menschenrechte nicht unterschrieben.
Also China betont, chinesische kommunistische Partei und die dort Regierenden betonen in letzter Zeit wieder besonders deutlich die konfuzianischen Wurzeln ihrer Kultur. Da muss man Abstriche machen, was ist ernst gemeint, was ist nur Tünche, wo geht es nur darum, so eine Art Harmonie zu fordern, einzufordern, wo es eigentlich auch um Konflikte geht. Aber ich glaube nicht, dass generell gerade China, die chinesische Kultur, hat eine sehr große Affinität zu humanen Werten. Es gibt sogar einen chinesischen Kaiser, der die Marine vernichten hat lassen, was man in Peking heute noch feiert, damit China nicht andere Länder und Völker unterjocht. Also es gibt auch in China eine starke humanistische Tradition.
Der ehemalige Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder und Philosoph Julian Niederrümelin setzt also weiterhin auf die humanistische Tradition, sieht sie in der Welt verankert. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob nicht doch eine gewinnträchtige Verwertung von genetischem und neuronalem Kapital zu neuen Glaubenssätzen führen wird und auch das Natur-Kultur-Kontinuum durchbricht. Treiber könnte hier einmal mehr die Kultur sein. So hat sich beispielsweise der australische Künstler und Direktor eines Labors für alternative Anatomie in Australien, Stellag, über Jahre hinweg ein drittes Ohr gezüchtet. Ausgerüstet mit einem Mikromikrofon und einem GPS-Sender. Über eine drahtlose Verbindung soll das Ohr ständig mit dem Internet verbunden sein. Dieses Ohr, welches teilweise durch die plastische Chirurgie und teilweise aus Zellwachstum entstanden ist, hat sich der Künstler Stellag in seinen Unterarm implantieren lassen. Nun können ihm Internetnutzer überall hin folgen. Ist das ein Widerspruch zu unseren ethischen Vorstellungen, Herr Eichinger?
Als Nicht-Künstler würde ich auch sagen, das ist ja doch der große Vorteil der Kunst, ob es jetzt Filme sind oder Bildhauerei oder sonstige Installationen und so weiter, dass ja auch vollkommen widersprüchlich sein kann oder unklar oder einfach ohne direkte Aussage. Ich meine, das ist der Unterschied und Nachteil, Vorteil vielleicht zur Ethik oder solchen Wissenschaften, die sehr rational sein wollen und wo man ja eine Aussage treffen will, die begründet ist und die gut begründet ist und die man versteht und wo man dann später auch weiß, wie man Position bezieht. Aber ich glaube, das ist gerade das Tolle oder das Potenzial an der Kunst und der Einbeziehung von Kunst in diese Felder, dass man das sozusagen ausprobieren kann. Und gerade wenn es um die Veränderung von Menschen geht, ausprobieren kann, was könnte das bedeuten für Menschen, wenn sie sich irgendwie verschmelzen mit Maschinen, wenn sie sich was implantieren, wenn sie Zellen künstlich nachbauen oder sich da einbauen und so weiter. Nur so rumzuspinnen, in anderen Worten. Ich glaube, es ist ein gutes Erkenntnisinstrument, um auch wiederum ethisch wichtig bestimmte Dimensionen zu erkennen, die man schon dann einbeziehen sollte in ethische Überlegungen oder politische Auseinandersetzungen und so weiter, die man aber gut, ob es jetzt eher sprachliche Formen oder filmische Formen, durchspielen kann, so mögliche Zukünfte. Das ist, glaube ich, was die Kunst auch immer schon gemacht hat. Also wenn man an die Filmgeschichte denkt, die ist ja auch voll mit Science-Fiction-Filmen in den unterschiedlichsten Epochen. Diese Filme sind nichts anderes, glaube ich, als Spielereien, Überlegungen, was könnte sein, wenn und wäre das gut und wäre das schlecht.
Wo aber sind die Grenzen? Nehmen wir Herrn Stellak und sein Ohr als Beispiel.
Ich hätte jetzt Schwierigkeiten als Ethiker zu sagen, in dem Fall, in dem individuellen Fall, was den Künstler angeht, ist es ethisch schwierig, weil ich glaube, die Kunst hat gleichzeitig wieder und muss es haben einen Freiraum und eine Autonomie, die unabhängig sein muss von Ethik oder Moral oder Politik und so weiter. Und zum Zweiten, glaube ich, kann man das nur differenzierter sehen. Das ist ja sicherlich kein Modell, wie es später umgesetzt werden sollte, massenhaft oder als Standardanwendung, sondern ich glaube, das ist genau so ein Experiment, um überhaupt darüber nachzudenken, auf eine andere Art, was hat es auf sich mit unserem Gehörsinn? Und wie ist es, wenn auf einmal mein Ohr nicht mehr am Kopf ist, sondern am Arm? Ich glaube, das sind so Explorationen oder Aufbrechen des Gewohnten und dadurch wieder Rückversicherung oder eben Auseinandersetzungsmöglichkeit damit.
Ist Kunst also der wichtigste Trigger für die posthumane Verstrickung? Wir leben in einer Übergangszeit, in einer Zeit, in der wir uns nicht immer darüber klar sind, wohin die Reise geht. Manchmal sind wir auch außerstande zu erkennen, was eigentlich mit uns und um uns herum geschieht. Manche der Ereignisse versetzen uns in Angst und Schrecken, andere erregen uns freudig. Es ist, schreibt die Philosophin Rosi Braidotti, als würden unsere gegenwärtigen Verhältnisse beständig die Türen unserer kollektiven Wahrnehmung aufstoßen und uns dazu zwingen, das Brausen der kosmischen Energie zu vernehmen, jenes Brausen, das sich jenseits der Stille erhebt, damit wir das Ausmaß dessen erfassen, was möglich geworden ist. Und Markus Schmidt fügt beim City Science Talk im Wiener Ringturm hinzu,
wenn wir über Transhumanismus, Posthumanismus sprechen, darf man radikale Veränderungen nicht auslassen. Also es ist durchaus möglich, dass sich die Menschheitsentwicklung nicht immer nur zum Besseren im Sinne der Entfaltung der Möglichkeiten weiterentwickelt, sondern es sind auch da Dystopien im Raum, die durchaus eines Tages Platz greifen können, wenn man nicht aufpasst und diese Entwicklungen frühzeitig erkennt.
Wer setzt die Grenzen? Der Gesetzgeber?
So wie das momentan funktioniert in einer repräsentativen Demokratie, habe ich da auch wenig Hoffnung, dass diesen schnellen Entwicklungen, die sagen, aus der Technologie kommen und auch mit sehr starken wirtschaftlichen Interessen getrieben werden, dass man da sozusagen wirklich das Handwerkszeug in der Hand hält, damit auch umzugehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben vorher von einer globalen sozusagen Lösung oder einem gesprochen. Vor ein paar Jahren wurde bekannt, in China beispielsweise gibt es ein großes Projekt der Genomsequenzierung, wo sehr intelligente Schüler mit normalen Schülern verglichen worden sind, um herauszufinden, ob man eine Reihe von Genen ausmachen kann, die für besonders hohen Intelligenzquotienten verantwortlich sind. Und in der Begründung für dieses Projekt ist explizit erwähnt worden, dass die Chinesen im Unterschied zu den Europäern und Amerikanern eine andere geschichtliche Vergangenheit haben und diese ethischen Probleme, die wir hier, gerade noch in Deutschland und Österreich, haben, dort nicht vorfinden und sie befreit sind davon und deswegen als Erster diesen Weg gehen können. Also ich glaube, diese Diversität, die wir da sehen, also diese Nicht-Homogenität im Denken, die werden uns sicher noch einige Überraschungen bereiten.
Es ist erregend und verstörend zugleich, schreibt Rosi Braidotti in ihrem Buch über das Leben jenseits des Menschen, dass wir fast täglich daran erinnert werden, dass wir letztendlich der Stoff sind, aus dem die Träume sind und die neuen Möglichkeiten ungeheuerlich. Kein Wunder, dass diesem Leben viele den Rücken kehren und lieber fest eingemummt in ihrer Stumpfheit umhergehen. Die neuen Herausforderungen jedoch bleiben in der von uns geschaffenen Welt.
Humanismus, Transhumanismus, Posthumanismus war das Thema dieses City Science Talk im Wiener Ringturm von Elisabeth Nöstlinger.
In 2 Wochen gestaltet Katrin Markowski ein Salzburger Nachtstudio zum Thema Schön hässlich. Bauten wie Schiffe, Maschinen und Monster. Am Mittwoch, den 8. November um 21.01 Uhr.